Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Michael Sommer.
Ja, hallo, mein Name ist Michael Sommer. Ich bin 44 Jahre alt und spiele sehr häufig mit Playmobil. Und das nicht nur, weil es Spaß macht, sondern auch aus beruflichen Gründen, weil ich komischerweise bei der Berufsbezeichnung YouTuber gelandet bin, also unter anderem. Ich komme ursprünglich von der Literaturwissenschaft, von der Germanistik, habe dann längere Zeit im Theater gearbeitet und seit 2015 betreibe ich den YouTube-Kanal Sommers Weltliteratur to go, wo ich einmal in der Woche ein Werk der Weltliteratur mit Hilfe von Playmobil-Figuren auf hoffentlich unterhaltsame Weise, also gern mit viel plattem Humor, in einer Richtzeit von 10 Minuten vorstelle oder zusammenfasse eigentlich. Also es sind Inhaltsangaben tatsächlich. Der interpretative oder Bewertungsteil ist eigentlich sehr gering, wenngleich manche Menschen da anderer Meinung sein mögen. Und auf diese Weise mache ich Imagewerbung für Literatur, helfe Menschen, ihre Abiturprüfungen zu bestehen und verbreite vielleicht ein bisschen gute Laune generell.
Das auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Herr Sommer. Ich soll Sie ganz herzlich grüßen von meinen Abiturientinnen und Abiturienten, die explizit gesagt haben, dass sie Ihnen bei der Abi-Vorbereitung sehr geholfen haben.
Das freut mich. Also es ist wirklich ein großes Kompliment, finde ich, wenn man jemandem helfen kann, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, ja, was die Bildung betrifft.
Aber verstehen Sie auch, wenn Deutschlehrer dann sagen, die Filme alleine reichen nicht, um ein Werk vollends zu erschließen?
Also es würde mich wundern, wenn jemand ernsthaft behaupten würde, das würde ausreichen, um ein Werk ausreichend zu erschließen. Also das kann ja nur der erste Schritt sein oder es kann der letzte Schritt sein, ja, bevor man es braucht, sozusagen vor der Prüfung oder vor der Klausur. Aber natürlich ist es kein Ersatz für das intensive Lesen, für eine inhaltliche Auseinandersetzung, auch für eine richtige künstlerische Auseinandersetzung mit so einem Werk, sondern es ist etwas, was vielleicht ein bisschen Laune macht oder so ein emotionaler Dosenöffner ist für ein Werk, das ansonsten eher links liegen bleibt vielleicht von vielen Leserinnen und Lesern.
Also auf meine Frage hin, wie viele von den Schülerinnen oder Schülern die Lektüren, die wir in der Oberstufe gelesen haben, wirklich alle gelesen haben, kam sehr häufig der Hinweis, gelesen habe ich sie nicht, aber ich habe mir die Videos angeguckt.
Ja, es mag wohl auch sein, dass viele als Lernabkürzung oder Leseabkürzung benutzen. Auf der anderen Seite denke ich so an meine Schulzeit zurück und frage mich, wie viele Leute damals so die Lektüren gelesen haben. Und das waren viele auch nicht, denke ich. Also ich glaube, die Leute hat es immer gegeben. Die Leute hat es immer gegeben, die nicht gelesen haben. Heute haben sie natürlich mehr Ausweichmöglichkeiten natürlich oder andere Hilfsmittel, wo die Werke anders adaptiert und umgesetzt sind, wo man vielleicht auch noch mal leichter einen Zugang dazu findet. Also wenn Sie mich fragen, überwiegen die Vorteile oder Nachteile, würde ich jederzeit sagen, die Vorteile überwiegen.
Und man muss natürlich immer fragen, also wie sind Sie auf die Idee gekommen, überhaupt diese Spielsituation herzustellen und dann auch die Situation mit Playmobil? Also es gibt ja auch noch, was mir eingefallen ist, so die Firma, die Klemmbausteine herstellt. Das wäre ja sicherlich eine Alternative gewesen, oder?
Also erstmal, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe im Theater als Dramaturg gearbeitet. Zur Dramaturgie gehört ja auch immer die Theatervermittlung. Und in einem ganz konkreten Fall hatte ich den nicht unkomplizierten Klassiker Dantons Tod von Georg Büchner zu vermitteln. Erschwerend kam hinzu, dass der Regisseur die Handlung des Werkes, die nicht leicht ist, komplett rausgeschmissen hatte. Übrig blieben zwei Protagonisten, Danton und Robespierre, die sich gegenüber saßen und Büchner Fragmente um die Ohren hauten. Aber man hatte eigentlich keine Chance zu verstehen, worum es da geht, wenn man sich schon vorher wusste. Also habe ich bei einer Einführungsveranstaltung mit echtem Publikum damals natürlich mir Figuren aus der Requisite geholt, tatsächlich Playmobil und ein paar andere also Püppchen sozusagen, habe einen Praktikanten beauftragt, ein paar Kulissen auszudrucken und hinter einem IKEA-Tischchen mir zu halten, habe davor eine Kamera aufgestellt, die an Beamer angeschlossen und habe dann mit Hilfe dieser Figuren eine Inszenierung produziert, wie der Autor sie sich gewünscht hätte. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber im Zuge dessen musste ich das Ganze aufnehmen, damit die Kamera nicht ausging. Sonst wäre sie nach irgendwie 2 Minuten ausgegangen oder sowas. Und hatte also hinterher als Abfallprodukt die Aufzeichnung davon. Das habe ich dann zu YouTube gestellt und festgestellt, dass relativ viele Leute es sich angeschaut haben, was damit zusammenhängt, dass das wohl damals eben Pflichtlektüre im baden-württembergischen Abitur war. So ist es, also das war der Urknall sozusagen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, daraus eine Reihe zu machen. So, und was war jetzt die Anschlussfrage gleich wieder? Ich habe vergessen, während ich gequatscht habe.
Warum Playmobil-Figuren gewählt wurden? Einfach, weil sie da waren, oder wie?
Ja, nein, es hat 2 Gründe. Also erstmal, weil sie da waren und zweitens, weil Playmobil echt eine gute Größe hat, um vor einer Kamera damit zu agieren. Uns bleibt stehen. Also Lego würde auch stehen bleiben, um die Klemmbausteine mal bei ihrem Markennamen zu nennen. Ich habe aber tatsächlich auch mit vielen anderen Dingen experimentiert, so als Dramaturg. Zum Beispiel habe ich auch mal so eine Einführungsveranstaltung gemacht, wo Barbies eine große Rolle gespielt haben. Da ging es um Beziehungssachen. Und da dachte ich auch, vielleicht ist das auch ganz nett, aber das war natürlich ein Schuss in den Ofen, denn diese scheiß Spielzeuge können ja noch nicht mal stehen. Legendär, weiß ja jeder, ne? Also, Lego tatsächlich, es gibt ja ganz viele Animationsfilmchen, auch von hoher Qualität, die mit Lego gemacht werden. Diese Klemmbausteine haben dann den Vorteil, dass man millimetergenau sie animieren kann, wenn man das möchte, so Bildchen für Bildchen, ne? Das ist definitiv deren Vorteil. Aber Playmobil ist natürlich ein klassisches Figurenspielzeug erstmal. Also ein Kasperltheater sozusagen, was man damit aufführen kann. Und genau das mache ich ja. Also das ist ja eher so erstmal so ein ganz klassisches Küchentisch-Theater, was ich aufführe, nur dass eine Kamera davor steht. Und ja, mittlerweile ist es schon ziemlich professionalisiert, um es mal so zu sagen.
Wie ist der Arbeitsansatz? Also Sie haben gesagt, es sind 10 Minuten, es ist eine Reduktion, aber also der Geschichte, aber welches Buch kommt in Frage? Letztendlich jedes wahrscheinlich, aber also wonach suchen Sie sich Ihre Werke aus?
Also zur Werkauswahl grundsätzlich muss man sagen, ich fasse Epik und Dramatik zusammen und Lyrik erstmal nicht. Also es gibt wenige Ausnahmen bisher, aber es macht natürlich auch relativ wenig Sinn, bei der meisten Lyrik eine figurenbasierte Inhaltsangabe zu machen. Ja, also es geht wenig um Handlung und es geht meistens nicht um viele unterschiedliche Figuren in Gedichten, es sei denn, es ist eine sehr ausufernde Ballade oder sowas. Aber selbst da steht ja die sprachliche Schönheit im Vordergrund und nicht die Story oder das Problem, das jemand hat, das auf eine bestimmte Weise gelöst wird. Das heißt, ich kann das eigentlich nicht auf jede Art von Literatur anwenden und auf Sachbücher natürlich auch nur sehr begrenzt. Also das ist ein bisschen schwierig, obwohl solche Dinge wie der hessische Landbote, da habe ich auch nicht vor zurückgeschreckt. Aber da kann man natürlich auch sehr gut mit Personifikationen arbeiten bei sowas. Welche Werke konkret ich dann auswähle, ist erstmal an meiner Zielgruppe orientiert. Das sind Schülerinnen und Schüler. Studierende, das heißt, es handelt sich um ganz, ganz viele Werke, die in der Schule behandelt werden, im Deutschunterricht vorwiegend, natürlich auch in anderen Fächern. Dann gibt es einen Kooperationspartner, nämlich den Reklamverlag, mit dem ich schon seit 6 Jahren zusammenarbeite und die haben auch Wünsche sozusagen, was sie gern verplaymobilisiert hätten, was ich okay finde. Und dann habe ich bereits 3-mal einen sogenannten Volksentscheid abgehalten. Also ich fordere immer dazu auf, mir Vorschläge zu unterbreiten, was denn verplaymobilisiert gehört. Und aus diesen Vorschlägen habe ich dann Listen von 100 Titeln zusammengestellt, die ich mir vorstellen könnte zu machen. Und das Publikum wählt dann 15 davon aus. Und so setzen sich dann diese 52 Wochen zusammen quasi aus Vorschlägen von Reklamen, aus den Publikumsvorschlägen und meinen eigenen Interessen und Neigungen und vielleicht dem Wunsch, mal mehr weibliche Autoren, in den Kanon hineinzupressen, also meinen persönlichen Kanon. Denn das ist natürlich ein Riesenproblem. Also bei den Schullektüren vor 1900, wie viele Frauen sind da dabei? Ja, das kann man ja an den Fingern von 2 Händen abzählen. Überhaupt die Namen, die einem da einfallen. Genau. Nun gibt es aber auch Sonderprojekte. Seit Oktober letzten Jahres verplämobilisiere ich die Bibel, so Buch für Buch. Bin mittlerweile bei der Apostelgeschichte angelangt, das heißt auf der Endgeraden. Es gibt jetzt nur noch ein paar Briefe, aber das kriege ich auch noch hin. Auch nicht ganz leicht natürlich, weil Figuren zentriert und so, da kommt dann auch nicht so viel Action drin vor, aber wir werden sehen. Und dann gibt es einen großen Plan für die nächste Saison ab Oktober, nämlich ein Jahr lang nur Autorinnen im Kanal zusammenzufassen. Also um das mal ein bisschen aktiv zu boosten, sozusagen den Frauenanteil. Denn es ist ja wirklich ja eigentlich eine Schande, dass über die Hälfte der Menschheit nicht wirklich in der klassischen Literatur zu Wort kommt. Und diejenigen, die da sind, die müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr stärken, so würde ich sagen.
Das heißt, auf wie viel Folgen pro Saison? Also eine Saison geht dann wie das Schuljahr von September bis Juli ungefähr.
Ja, die geht von Oktober bis Ende September, lustigerweise. Es ist so ein bisschen wie die Spielzeit im Theater sozusagen. Das ist aber dadurch zustande gekommen, dass meine Kooperation mit Reklam 2015 im Oktober anfing. Deswegen zähle ich das okay. So sozusagen. Ja, ist
aber. Aber wie viele Filme oder wie viel Inszenierung produzieren Sie dann pro Jahr?
Mindestens 52. Weniger ist es noch nie gewesen. Also war eigentlich immer mehr.
Also tatsächlich jede Woche einen Film?
Ja, klar. Also es gibt ja auch ganz kleine Filme. Jetzt, wenn ich an die Bibel denke beispielsweise, da gab es ja auch irgendwie, jetzt fällt mir nicht ein, welcher Prophet der kleinste ist, aber es gibt auch sehr kleine Propheten. Ja, die sind nur 5 Seiten lang sozusagen. Da war das Video dann auch nur 3,5 Minuten lang. Und da habe ich dann auch andere Sachen gemacht, noch zusätzlich. Also jetzt vor der Abiturzeit habe ich so eine Miniserie gemacht mit literarischen Epochen, wo ich also die deutschen literarischen Epochen vom Barock bis zur Exilliteratur so Stück für Stück die wichtigsten Figuren und Strömungen dargestellt habe. Natürlich ist das auch nur ein Kratzen an der Oberfläche, aber es kann bei der Wiederholung oder eben zur Einführung eines Themas, glaube ich, ganz hilfreich sein. Oder jedenfalls gucken sich die Leute ja an, das spricht ja für sich.
Da müssen wir noch zu kommen, also, aber passt ja an der Stelle. Haben Sie mit dem Erfolg gerechnet, also dass das so einschlägt?
Gerechnet nicht.
Was Sie da produzieren?
Sagen wir mal so, ich habe schon seit ich da am Theater arbeite und eigentlich auch schon vorher immer, ich lasse sehr gerne sehr viele Ballons steigen und gucke, was so passiert. Und in aller Regel finde ich meine Ideen ganz großartig und der Rest der Menschheit nicht so. In diesem Falle war die Schnittmenge ein bisschen größer, um es mal so zu sagen. Aber ich mache 1000 Sachen und irgendwas funktioniert dann halt mal. Und weil irgendwelche Umstände zusammenkommen oder die Mischung stimmt sozusagen, das Rezept ist okay. Aber man muss viel machen, glaube ich, damit irgendwas funktioniert. Also ist jedenfalls meine Erfahrung. Das ist nicht berechnet, sondern Ergebnis von Trial and Error, um es mal so zu sagen.
Was ja eben auch jetzt dazu geführt hat, dass Sie bei Ihren Epochenvorstellungen offensichtlich Fehler gemacht haben. Ich habe dann Ihre Erklärung mir angeschaut. Also da scheuen Sie dann ja auch nicht vor zurück, dass Sie dann sagen, okay, dann müssen wir es halt nochmal produzieren. Und ich glaube, eine Sequenz haben Sie sogar ein drittes Mal dann noch ins Netz gestellt.
Also ich gebe zu, YouTube macht es einem nicht sehr leicht, eine positive Fehlerkultur zu entwickeln. Warum? Ich kann ein Video, das ich da gepostet habe und das jetzt ein paar tausend Mal angeklickt wurde oder sowas, ja, das kann ich zwar löschen und kann ein neues hochladen, aber ich kann nicht das Video austauschen und die Klicks behalten. Und das ist doof. Weil YouTuber wollen eins, sie wollen viele Klicks haben. So, weil das Prinzip des Algorithmus lautet, je mehr, desto mehr. Deswegen tut es einem wirklich sehr, sehr weh, wenn man sowas löscht. Und ich mache das auch nicht immer bei jedem Fehler oder so. Aber ich dachte, jetzt gerade bei diesen Epochen, da hat man vielleicht schon eine größere Verantwortung als bei einem einzelnen Werk, wo ich vielleicht, einen Aussprachefehler gemacht habe oder es kann auch mal sein, dass man eine Figur verwechselt beispielsweise. Ich meine jetzt die Playmobil-Figur, dass ich die falsche Playmobil-Figur schnappe. Ja, genau, beim Heben von der Tischplatte und beim Auftritt sozusagen. Genau, das kann schon mal passieren. Also, ich mache immer wieder Fehler. Tatsächlich wünschte ich mir häufiger, ich könnte das einfacher verbessern. Jetzt bei der Bibel beispielsweise habe ich verruchterweise gesagt, dass Methusalem der Papa von Noah ist. Er ist natürlich der Opa von Noah, wie sich herausgestellt hat. Aber zwei Pfarrer haben das Video angeguckt, bevor es veröffentlicht wurde, und haben es nicht bemerkt. Also ich bin schon auch ein bisschen vorsichtiger geworden, was das betrifft.
Wie nähern Sie sich einem Roman? Also nehmen wir mal zum Beispiel Iphigenia auf Tauris als Beispielwerk, oder also jetzt kein Roman, sondern Drama. Wie nähern Sie sich dem, wenn Sie sagen, okay, das ist jetzt das Nächste, was wir oder was ich inszenieren möchte?
Naja, also erstmal lese ich das, und meine Leseliste ist natürlich ein paar Wochen im Voraus. Ja, also ich versuche nicht zu weit mich von meinen Produktionszeiträumen zu entfernen mit dem Lesen, weil sonst kann ich es nochmal lesen, ja, weil mein Gedächtnis sehr schlecht ist tatsächlich. Ich lese Sachen, und ich lese sie, um das ganz pragmatisch zu machen, ich lese sie elektronisch. Warum? Weil ich sonst die ganze Zeit mit einem Bleistift im Bett liegen würde und mir Notizen machen, und das finde ich doof. Insofern, die Erfindung des iPads ist ein Segen gewesen für mich, aber ich meine, vorher, viel vorher hätte es YouTube ja auch nicht gegeben. So, und da mache ich mir dann Markierungen halt, was ich zentrale Stellen finde. Wie finde ich heraus, wenn ich ein Buch wirklich noch nicht kenne, was wichtig ist? Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. So, es gibt nur die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine Inhaltsangabe sich um Figuren dreht, die Probleme haben und Probleme lösen. Wir finden heraus, was ist die zentrale Figur, wir finden heraus, was ist ihr zentrales Problem und wie löst sie dieses Problem. Und dann gibt es natürlich immer noch Nebenprobleme, Nebenfiguren, Nebenstränge und so weiter. Letztlich gibt es so viele verschiedene Arten, eine Inhaltsangabe zu machen, wie es Werke gibt. Also es gibt bestimmte Strategien und Mechanismen natürlich. Bei mir beispielsweise hat sich eingebürgert, logischerweise als Konsequenz aus dem Format, dass ich im Prinzip alle Werke in eine Handvoll Situationen auflöse. Und da, wo die Situationen zu kleinteilig würden, fasst entweder eine Erzählerstimme aus dem Off das zusammen, was da passiert, oder aber eine Figur wird zum Erzähler ihrer selbst, ja, zu dem, was ihr passiert ist. Das ist sozusagen Metafiktion oder Meta-Inhaltsangabe, die da passiert. Aber im Prinzip handelt es sich ja eigentlich immer um eine Dramatisierung, weil es ja Figuren sind, die das miteinander verhandeln und die Konflikte dann eben auch zwischen den Figuren ausgetragen werden. Manchmal sogar Konflikte zwischen Autorin und Figur oder was auch immer. Ja, also das passiert durchaus auch, dass dieses spielerische Format erlaubt es, solche Techniken dann auch zu verwenden.
Also Sie kritisieren ja auch das, was Sie da spielen. Also jetzt vielleicht nicht gerade bei Iphigenia, aber ich kann mich erinnern, bei Tod in Venedig sind Sie dann schon am Ende derjenige, als, ich unterstelle jetzt mal, als Michael Sommer, der das, was gerade gezeigt wurde, auch kritisiert.
Ja, also es gibt oft, nicht immer, aber oft Bewertungen oder Interpretationsansätze, Zusammenhänge zum Hier und Jetzt sozusagen, die ich anbiete. Das sind in der Regel aber echt so Schlussgedanken des Ganzen. In der Regel zieht es sich nicht durch. Es gibt auch Stellen innerhalb von Werken, wo ich unterbreche sozusagen, um etwas zu kommentieren, was mir absolut notwendig scheint zu kommentieren. Also kleines Beispiel, Vom Winde verweht, letzten Sommer zusammengefasst, hat ja in jüngerer Vergangenheit eine sehr kritische Rezeption erfahren, zu Recht. Mir war das gar nicht bewusst. Ich bin aufgewachsen mit Vom Winde verweht als großen Klassiker der Filmgeschichte. Ja, also ist doch toll, so Ralf Röcke und tolle Geschichten, die da erzählt werden, dramatische Geschichten und so. Wie diskriminierend das Ganze ist, wie rassistisch das Ganze ist und so weiter, steckt aber schon im Roman drin. Das ist keine Frage der Verfilmung. Die Verfilmung ist eigentlich eher verharmlosend und so. So, wenn Scarlett O'Hara nun an verschiedenen Stellen des Romans sagt, N-Worte sind so dumm, ja, dann muss das thematisiert werden. Das kann ich ja nicht stehen lassen. So, oder überhaupt, wenn dieses Wort verwendet wird heutzutage, muss ich das ja kontextualisieren sozusagen. So das passiert und am Ende biete ich auch oft Bewertungen an, das stimmt. Das tue ich auch nicht immer, sondern insbesondere natürlich, wenn es um Themen geht, die mir wichtig sind oder ja, die... Ja, manchmal ist es auch so ein bisschen heiliger Zorn, der darüber schwappt. Also ich denke, das Schlusswort zu Biedermann und die Brandstifter, das ich vor 4 Jahren geliefert habe, das würde ich heute in dieser Form nicht mehr liefern, obwohl ich zu dem Inhalt natürlich noch genauso stehe. Aber das war so ein bisschen unter dem Eindruck der rechtsextremen Fremdenfeinde, Pegida und so weiter, schon ein bisschen sehr gepredigt habe, um es mal so zu sagen. Und das, es gibt auch sehr viele Leute, die das sehr hassen. So, die dann sowas posten wie tolle Zusammenfassung, warum hast du alles kaputt gemacht durch dieses Schlusswort und so. Wo ich mir denke, ja, da habe ich irgendwas richtig gemacht.
Wenn Sie jetzt dann Ihre Inszenierungen haben, wie geht es dann weiter? Also Sie haben ja eingangs auch gesagt, dass das Ganze immer mit einem auf einer humoristischen Ebene auch erzählt wird. Wie entwickelt sich das? Also man muss ja wirklich sagen, mit ganz wenigen Ausnahmen sind die immer unterhaltsam, die Filme.
Jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, was nicht unterhaltsam ist. Ich weiß schon, was nicht unterhaltsam ist, aber ich würde es gern von Ihnen hören.
Also ich schaue ab und zu mit meiner 9-jährigen Tochter die Filme und das funktioniert dann eben auf 2 Ebenen, ne? Also und letztens darf ich sagen?
Bitte.
Der Verdacht von Dürrenmatt.
Aha, okay. Mhm. Also gar nicht ein Frühwerk, sondern etwas, was ich dieses Jahr gemacht habe, wenn ich mich nicht täusche, Anfang des Jahres.
Jetzt muss ich mich kurz, das ist das, wo er in der Klinik ist.
Ja, genau, der Verdacht ist das, wo er in der Klinik ist.
Da haben wir uns beide angeguckt und haben gedacht so,
Guck an. Das hätte ich jetzt, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja, das mag wohl sein. Ein Faktor ist natürlich, dass er da die ganze Zeit im Bett liegt. Das ist nicht so wahnsinnig spannend, also so als Vorgang sozusagen. Aber es erklärt natürlich nicht, warum der mögliche Wortwitze fehlen sozusagen dabei. Okay, mag sein. Ja.
Aber das, eben, also wirklich bei den anderen oder bei vielen anderen Filmen, also wirklich ein Niveau einhalten, dass man immer denkt, das war jetzt eine gute Unterhaltung. Wie schafft man das? Also ist das so schon mittlerweile so ein Autopilot oder gibt es auch Situationen, wo Sie sich denken, ach du lieber Himmel, ich krieg's nicht hin?
Ja, das gibt es. Also es gibt jetzt bei denen gerade, die müssen leider immer ran herhalten, die Propheten des Alten Testaments. Das ist immer dasselbe. Also es ist immer wieder dasselbe. Und wie machst du das jetzt diese Woche, dass das irgendwie wenigstens so ein bisschen anders ist als letzte Woche? So, das ist schon ein bisschen schwierig. Es war auch eine besonders bescheuerte Idee, die Bibel von A bis Z zu machen, so der richtigen Reihenfolge nach. Aber wie auch immer, man macht sich's ja nicht leicht. So, also was ich oft mache, wenn ich feststelle, es ist schwierig, ist, dass ich versuche, einfach einen Text zu schreiben und den dann gerne ein Wochenende liegen lasse und dann am Montag nochmal drüber gucke. Ja? Das macht es natürlich leichter, als wenn es unter Zeitdruck alles passiert. Was aber auf der anderen Seite oft auch nicht zu vermeiden ist, wenn man den Produktionstakt aufrechterhalten will. Letzten Endes kann man da auch keine Regel für finden. Ne? Also ich weiß natürlich schon, wie viele platte Witzchen ich hier eingebaut habe, aber man kann es auch nicht erzwingen. Ja, es geht nicht. So. Also manchmal hätte ich es gern ein bisschen unterhaltsamer, dann fällt mir nichts ein. Das passiert. So. Und dann gibt es wieder Tage, da fängt man an zu drehen und dann merkt man, oh, hier, das ist ja lustig, da könnte man noch was einbauen. Und so, das passiert auch, ja. Also das liegt in der Natur der Sache, denke ich, dass, wie man bei mir zu Hause sagt, es ist nicht ein Tag wie der andere.
Also wird auch noch am Tag des Drehs was verändert?
Definitiv, ja. Also oft nicht so viel, aber oft auch schon, ja.
Gibt es eine Ebene der Kritik? Also Sie haben bei der Bibelverfilmung eben gerade gesagt, dass zwei Pfarrer drauf geschaut haben. Gucken sich die anderen Filmchen auch immer andere Menschen an?
Also, in der Zusammenarbeit mit Reklam war es von Anfang an so, dass die gesagt haben, wir hätten aber gern, dass das jemand von uns anschaut, bevor du das veröffentlichst. Und am Anfang dachte ich noch so, jetzt haben wir irgendwie auch Zensur oder sowas, aber überhaupt nicht, sondern der Frank Supanz, den ich jetzt seit vielen Jahren kenne und mit ihm zusammen das mache, der schaut sich die Videos an und sagt dann solche Sachen wie, dieser Name wird auf der zweiten Silbe betont oder nein, einfach inhaltliche Sachen oder manchmal natürlich auch Fehler, die ich mache oder so, auf die er mich hinweist und manchmal winkt er es auch einfach so durch. Also das ist eine Art Lektorat, so ein Mini-Lektorat, Mini-Video-Lektorat. Und genauso mache ich das jetzt mit der evangelischen Kirche eben auch, mit denen ich zusammen ja kooperiere bei diesem Bibelprojekt. Also da gibt es den Redaktionspfarrer und der andere Pfarrer, von dem ich gesprochen habe, das ist jemand, der einfach sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich finde das ganz toll, kann ich irgendwie helfen? Und schicke ich dem das eben auch vorher noch. Nicht zu vielen Leuten, weil ich will ja irgendwie auch, das muss ja auch irgendwie ein Ende haben sozusagen. Ich möchte nur sicherstellen, dass es keine faktischen Fehler gibt, wie zum Beispiel der Opa von Noah, der sich aber dann doch eingeschlichen hat. Nee, in Wahrheit haben die mich natürlich schon vor vielen Dingen bewahrt und auch beispielsweise, man ist sich der Tatsache ja oft nicht bewusst, also Bibel ist ja sowieso vermintes Gelände, da kann man ja eigentlich nur was falsch machen. Solche Fettnäpfchen wie der jüdisch-christliche Dialog, ja, beispielsweise, ja, ist Antisemitismus unter Christen war ja früh sehr verbreitet und dass man da nicht so Klischees bedient, sag ich mal, oder sowas, das sind wichtige Hinweise natürlich einfach. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt da die Inhalte verfälschen würde, aber einfach beispielsweise auf, ich neige ja auch zu solchen Verniedlichungen, ja, wie die, was weiß ich, der Ferdi und die Lulu bei Kabale und Liebe und so. Und da muss man dann halt aufpassen, dass wenn es um heikle Themen geht, man nicht ja eine Wortwahl verwendet, die als diskriminierend aufgefasst werden könnte von beispielsweise der jüdischen Bevölkerung, so was ich ja nicht will.
Wie ist jetzt die Bibelverfilmung angekommen? Wird Ihnen da auch Blasphemie unterstellt?
Glücklicherweise schon. Ich sage glücklicherweise, weil wenn es nicht Leute gäbe, die das respektlos fänden, dann hätte ich, glaube ich, was falsch gemacht. Also es gibt diejenigen, sehr wenige, ja, die das total doof finden und finden, dass man das nicht machen kann. Dann gibt es diejenigen, die es zu unkritisch finden, aber die große Masse von Leuten, also die mir Feedback geben, finden das eigentlich ganz gut. Und ehrlich gesagt, in den Kommentarspalten unter den Videos finden sich auch immer wieder Diskussionen, auch inhaltlicher Art, auch theologischer, religiöser Natur und so weiter. Aber es ist nicht so, dass ich da mit irgendwelchen Shitstorms zu tun hätte, sondern das regelt sich relativ gut selber. Also da gibt es dann schon oft auch einfach Pro- und Kontra-Seiten und man diskutiert miteinander. Und das ist doch super, dass das passiert. Ja, also was mich ja immer wahnsinnig aufregt, sind so Kommentatoren, wo ich mich bewogen fühle, was dazu zu sagen, weil es einfach so doof ist, die Kommentare und so. Das ist ganz schrecklich. Also das ist wirklich, was das betrifft, kann ich nur jedem davon abraten, irgendwelche Sachen ins Netz zu stellen oder so. Weil wenn du solche Leute an der Backe hast, dann kannst du nicht mehr ruhig schlafen irgendwie. Also mir geht das jedenfalls so. Da können 1000 positive Rückmeldungen sein, wenn du einen dazwischen hast, der immer wieder so doof kommentiert. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich muss das letzte Wort haben. Ich kann das jetzt nicht stehen lassen irgendwie. Ich möchte nicht, dass dieser Mensch die Diskurshoheit behält. Schrecklich. Also da bin ich auch selber schuld dran. Ich könnte ja sagen, oh Gott, es ist mir doch egal, was die Person denkt, aber ist es mir nicht. So.
Dann haben Sie Ihr Skript und dann müssen ja irgendwann die Playmobil-Figuren ausgesucht werden. Oder sind erst die Playmobil-Figuren da und dann überlegt man sich, was die spielen?
Nee, nein. In aller Regel ist es schon so, ich lese, ich schreibe ein Skript, ich suche mir Kulissen raus, ich caste sozusagen aus meiner mittlerweile relativ großen Auswahl von, ich habe kürzlich mal gezählt, etwas über 1500 Ensemblemitgliedern. So, da kann man schon, hat man eine gewisse Auswahl zur Verfügung, um es mal so zu sagen. Genau.
Und dann basteln Sie aber auch einiges noch zurecht, oder?
Ja, also das ist je nachdem, wie personalintensiv so ein Video ist, unter Umständen ein längerer Vorgang. Manchmal natürlich braucht man was ganz Besonderes. Ich denke an Cthulhus Ruf, ein Klassiker der Fantasy-Horror-Literatur, wo dieses Horror-Monster Cthulhu vorkommt, das so aus dem Meer kommt und eigentlich nondeskript ist, abgesehen davon, dass es irgendwie schleimig ist und so ganz viele Tentakel hat und so. Da muss ich dann extra grüne Farbe kaufen und das anfertigen sozusagen. Aber normalerweise hat es mehr damit zu tun, dass ich eine bestimmte Ästhetik will oder eine bestimmte Epoche will, wobei das nicht alles also nicht alles realistisch besetzt ist natürlich, ne? Also jetzt insbesondere, also gutes Beispiel sind vielleicht die vier Evangelien, die ich ja gerade hinter mir habe. Es war auch eine große Herausforderung, weil das ist ja viermal im Prinzip dieselbe Geschichte. Give or take, also mit Abstrichen natürlich, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber grundsätzlich geht es um das Leben Jesu. Also habe ich angefangen mit einem Film noir, der tatsächlich auch schwarz-weiß ist, das Markus-Evangelium. Dann gab es das Matthäus-Evangelium als das krasse Gegenteil, so ein bisschen Ghetto-Style. Dann habe ich Lukas als Vandalenfilm verfilmt und schließlich Johannes als so ein bisschen crazy. Also es war so ein bisschen Fantasy sozusagen, was da noch reingespült ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das so wahrgenommen haben, aber das war so mein persönliches ästhetisches, künstlerisches Projekt hier bei der Verfilmung der Bibel, diese Variationen da.
Hat sich schon mal Playmobil eigentlich dazu positioniert, dass sie ihre Figuren in dieser Art und Weise verwenden?
Es ist so, ich hatte, als ich das Projekt angefangen habe, immer ein bisschen Angst davor, dass Playmobil irgendwann kommen würde und sagen würde, Moment mal, zumal es da in den Mitte des letzten Jahrzehnts einige Geschichten gab, wo Playmobil tatsächlich in künstlerische Projekte eingegriffen hat. Also ich erinnere mich beispielsweise an eine Situation, wo ein evangelischer Pfarrer Dioramen mit Playmobil bestückt hatte mit Szenen aus der Bibel, und die haben sie dann tatsächlich untersagt, aber es ging da wohl mehr um die blutigen Situationen, die da dargestellt wurden. Also so Gewaltdarstellungen finden sie nicht so gut und so. Aber nachdem ich 2018 diesen Grimme Online Award bekommen hatte, haben sie sich tatsächlich bei mir gemeldet und da gratuliert auch dazu, und seitdem sind wir so ein bisschen in Kontakt, wobei das jetzt keinerlei Unterstützung ist oder sowas, sondern eine freundliche Duldung des Projekts. Man muss dazu allerdings auch sagen, es gibt sehr viele Leute, die Videos mit Playmobil-Figuren machen, und es gibt einige YouTube-Kanäle, die viel, viel größer sind als das, was ich mache. Zum Beispiel eine Familie aus Baden-Württemberg, die so spannende Geschichten mit ihren Playmobil-Figuren darstellen, wie auf dem Nachbargrundstück wird ein Fertighaus errichtet. Und jetzt kommt der Clou. Diese Videos haben dann so ein paar hunderttausend Klicks. Hier, also ich habe Faust mal 1,4 Millionen Klicks. Das ist aber auch wirklich die einsame Spitze des Eisbergs oder sowas. Warum haben die so viele Klicks? Naja, weil irgendwelche Eltern ihre Kinder davor setzen und sich denken, naja, das ist doch hier sehr gut für Kinder geeignet. Ist es auch, ne? Aber als Medienpädagoge kann man da auch ein bisschen differenziert drüber urteilen, ob das jetzt so eine gute Idee ist, die Kinder allein vor YouTube zu lassen, was ich mal unterstelle, passiert ja sehr häufig. Genau, also gibt Leute, die viel, viel mehr Klicks mit Playmobil generieren, als ich das tue. Ich bin nur so ein bisschen hier der kulturell bunte Hund dabei.
Aber vielleicht, also zum Beispiel Gott haben sie ja als Hippie dargestellt. Vielleicht, dass sie auch nachfragen, ob die das in ihr Repertoire übernehmen können. Also jetzt vielleicht nicht die Figur, aber sie haben ja auch genug andere, die doch sehr extravagant auch gekleidet sind.
Es ist sehr schmeichelhaft, dass Sie das fragen, aber dazu bin ich ein viel zu kleiner Fisch. Das würden die nie machen. Es ist ja irgendwie schon auch ein sehr großer Konzern, und da geht es um globale Interessen und nicht um einen kleinen YouTuber aus München sozusagen, der das macht. Nee, das echt, das wird nicht passieren, glaube ich. Also ich freue mich, dass sie mich einfach machen lassen. Das ist schon ziemlich gut so. Und dass wir so ein Gentleman's Agreement gewissermaßen haben, das ist fein. Mehr wird daraus nicht werden.
Gibt es einen Roman oder gibt es eine Geschichte, die sich für Sie noch nicht erschlossen hat? Wo Sie sagen, oh, das würde ich gerne mal machen, aber irgendwie, ich komme nicht ran.
Es gibt zwei Werke, bei denen ich zweimal den Anlauf genommen habe, sie zu lesen, um sie zu verplaymobilisieren. Nee, es gibt ein Werk, wo ich zweimal Anlauf genommen habe, und das ist Dr. Faustus von Thomas Mann. Der kommt dran, ich habe das auch schon thematisiert, also ich habe mich schon dafür entschuldigt, weil es nämlich ein Werk war, das beim Volksentscheid ausgewählt wurde. Aber ich habe es irgendwie, ich habe es nicht geschafft. Ich hatte zu viel zu tun und man braucht schon ein bisschen Muße, um sich da durchzubeißen. Irgendwie ist schon ein bisschen harter Knorpel dazwischen bei Dr. Faustus. Und das andere Werk, was ich aber nicht verplaymobilisieren werde, ist Die Günderode von Bettina von Arnim. So sehr es mir am Herzen liegt, mehr klassische Autorinnen im Kanal zu featuren, aber dieser Briefroman, wo es um Hölzchen, Stöckchen und Blütenblätter geht, der wird nicht so zusammengefasst von mir. Das ist ganz tolle Sprache und so weiter, aber echt zu komplex, zu wenig greifbare Handlung für mich.
Hätten Sie sich als Schüler gewünscht, dass es so einen Kanal gibt, wie Sie ihn jetzt produzieren?
Ich glaube, ich hätte das verachtet als zu einfach, beziehungsweise zu trivial sozusagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich bin ein großer Comic-Fan, auch immer schon gewesen. Ich habe mit Asterix lesen gelernt und so. Und es gibt ja von, das kennen Sie bestimmt, lustige Taschenbücher von Walt Disney. Und da gibt es ganz viele literarische Klassiker, die als Duck-Klassiker oder als Mickey-Maus-Klassiker sozusagen verwurstet wurden. Ich denke zum Beispiel an Band 117, das war noch zu meiner Zeit, irgendwie Anfang der 90er Jahre, Die Ducks vom Winde verweht. Ja, also wo im Prinzip diese Story so auf lustig gebürstet mit Donald Duck und als Red Butler adaptiert wurde und andere mehr. Im Zuge einer kleinen Recherche habe ich herausgefunden, dass der erste Mickey-Maus-Band nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien nichts weniger war als eine kleine Adaption der Göttlichen Komödie von Dante, was an Absurdität nicht zu überbieten ist. Aber die Comics aus den USA importiert in Europa und die Nachfrage war größer, als sie liefern konnten und mussten sie sich eigene Geschichten ausdenken und haben gedacht, ach, die Leute hier in Europa, die sind ja kulturell interessiert, da packen wir mal den Sommernachtstraum rein, und deswegen gibt es 4 unterschiedliche Sommernachtstraum-Versionen in Walt Disney Comics beispielsweise. So, also sowas habe ich schon auch immer gemocht irgendwie und bin tatsächlich auch über solche Comic-Sachen teilweise darauf gekommen, was zu lesen. Also auf Die Göttliche Komödie bin ich auch irgendwie über einen Comic gestoßen, aber nicht über dieses Mickey-Maus-Comic aus Italien. Na, ist egal. Kann schon sein, dass ich das, möglicherweise hätte ich dem auch was abgewonnen, aber ich glaube, ich war ein bisschen snobistischer noch, als ich jünger war, als ich es jetzt bin. Mittlerweile bin ich mir für nichts zu schade.
Ein Schüler hat gefragt, ob... Oder lässt fragen, ob diese Filme auch eine als Kritik am Schulsystem zu sehen sind, am bayerischen Schulsystem.
Das ist nicht mein primärer Zweck. Und ich finde auch, erstmal, ich habe ja eine halbe Stelle als Lehrer, ne? Zwar nicht an einer allgemeinbildenden Schule, sondern an einer beruflichen Schule, wo man eben Erzieherin oder Erzieher werden kann. Aber ich zweifle nicht grundsätzlich daran, dass es möglich ist, sinnvolle Bildungserlebnisse in der Schule zu haben. Ich habe durchaus meine Zweifel, ob wir nicht grundsätzlich etwas am Bildungssystem ändern sollten, aber das ist so radikal, dass das, glaube ich, zu unseren Lebzeiten nicht mehr passieren würde, und da helfen auch nichts ein paar kleine Videos. Nee, also das, was ich vorschlagen würde, ist, dass man viel mehr solche Sachen in der Schule selber macht, also im Sinne von Videos. Noch viel besser ist es natürlich, wenn man Theater spielt, aber ich weiß um die Schwierigkeiten des Theaterspielens in der Schule. Deswegen kann man gerne Playmobil-Figuren vorschicken oder irgendwelche andere Schlümpfe oder Kastanienmännchen oder was auch immer so über den Weg läuft. Hauptsache, man versucht kreativ und spielerisch mit Literatur umzugehen, denn das ist der eigentliche Zweck von Literatur, behaupte ich.
Können Sie noch für Ihre eigene Freude lesen? Oder denken Sie im Kopf immer schon daran, wie man das inszenieren kann?
Ja, gute Frage. Also nein, ich lese ab und zu tatsächlich auch einfach mal was just for fun, aber sehr selten. So, also meistens ist die Lesezeit tatsächlich reserviert für das, was ich lesen muss. Und oft ist es auch nicht so leicht, also sich da zu disziplinieren und jetzt musst du das noch lesen, damit das irgendwie zeitlich hinhaut. Man ist ja bekloppt, wenn man sich so ein Pensum vornimmt und das dann die ganze Zeit durchzuhalten versucht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich im Zuge dieses Projekts wesentlich mehr gelesen habe als im Zuge meines Germanistikstudiums oder auch meines Jobs als Dramaturg oder so. Das ist schon auch ein Selbstbildungsprojekt. Also es hinterlässt jedenfalls positive Spuren auch bei mir.
Und ist Ihnen ein Roman oder auch ein Drama dabei in die Hände gefallen, dessen Großartigkeit Sie erst dann erkannt haben, als Sie es produziert haben für das Video, was vorher von Ihnen vielleicht eher belächelt wurde? So ein Geheimtipp?
Ich bin immer so schlecht bei solchen Sachen. Also es gibt es ganz oft, dass mir Sachen vorher fremd sind und ich sie kennenlerne dann sozusagen und auch schätzen lerne. Wenn man eine Zusammenfassung dieser Art macht, also ja eigentlich eine Adaption des Textes, dann lernt man es natürlich noch mal besser kennen, als wenn man es in Anführungszeichen nur liest. Aber da müsste ich noch mal drüber nachdenken, was so ein Geheimtipp sein könnte. Tut mir leid, da fällt mir jetzt ad hoc nichts ein. Naja, ein paar Sachen habe ich einfach kennengelernt, jetzt im Laufe der Zeit, aber die hätte ich wahrscheinlich auch schon früher gut gefunden. Zum Beispiel ganz großartig Wer die Nachtigall stört, beispielsweise. So eine typische Englisch-Schullektüre, das hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Ja, sowas. Das
ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Habe ich bis heute nicht zu Ende gelesen, weil ich nicht möchte, dass es aufhört.
Das ist ja, aber Sie haben es mehrfach angefangen?
Ich lese es immer bis zum gewissen Punkt und dann höre ich auf.
Das ist eine schöne Geschichte, dass man das Buch, die unendliche Geschichte, ja, verstehe. Mhm. Aha. Spannend.
Was bringt die Weltliteratur to go im Herbst 2021 und dann für die neue Saison?
Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Also wie gesagt, der Plan ist, Autorinnen auf meine Bühne zu bitten. Aber was genau das sein wird, weiß ich noch nicht. Also sicherlich mehr von den guten Dingen, die wir schon kennen, also die Autorinnen. Aber also es ist so, also man hat ja viele, viele Pläne im Kopf. Dass mehr Frauen zu Wort kommen müssen, das ist so eine Sache. Eine andere Sache ist, dass ich das Ganze ja großspurig Weltliteratur to go genannt habe, aber hauptsächlich deutsche Literatur, ein bisschen englische und ganz, ganz wenig andere europäische, von anderen Kontinenten mal ganz zu schweigen, abgesehen von ein paar Amerikanern, zu Wort kommen lasse sozusagen. Und das möchte ich natürlich perspektivisch auch ändern, aber der Tag hat 24 Stunden und die Woche 7 Tage. Also ich muss ja irgendwie auch noch ein paar andere Sachen machen und es dauert halt alles auch so lang, so immer so ein 10-minütiges Video zu produzieren. Also ich habe jedenfalls noch genug zu tun. Es wird definitiv, also wenn ich das mache mit dem Frauenschwerpunkt, dem Frauenjahr, dann wird es definitiv natürlich wieder eine Volksabstimmung geben, wo die Leute aufgefordert sind, sich auszusuchen, was sie gerne hätten. Und da werden garantiert auch solche Namen wie Donna Leon und Patricia Highsmith drin vorkommen, aber bestimmt auch mal Christa Wolf und Elfriede Jelinek, ob man will oder nicht. Also Elfriede Jelinek ist bei mir auch schon mal vorgekommen, aber ist natürlich auch sehr, sehr schwierig damit umzugehen, wenn es denn die aktuelleren Texte sind von ihr und nicht das Frühwerk gewissermaßen. Das lässt sich ja noch einigermaßen gut zusammenfassen.
Und wann erscheint diese, oder wann ist diese Volksabstimmung immer online?
Im September. Das mache ich im September. Also wenn, ja, ich gehe davon aus, dass ich das wieder so tun werde. Ja. Und im Oktober fängt es dann an. Ja.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das wunderbare Gespräch und ich freue mich und ich hoffe, dass dann auch die Hörerinnen und Hörer sich auf die nächsten Filmchen freuen oder Filme freuen. Und vielen Dank und viel Spaß beim weiteren Produzieren.
Danke für die Einladung und mir hat das Gespräch ebenfalls viel Freude gemacht. Danke, Herr Dessau.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 44 mit Michael Sommer. Aufgenommen am 15.06.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.